Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich dürfen wir Sie begrüßen. Wir, das sind
Stefan Ulrich
und Pater Ulrich. Unser heiliger Vater, Papst Benedikt XVI., bezieht sich in seinen Ansprachen immer wieder auf den heiligen Augustinus. Augustinus gehört zu den großen Lehrern der Kirche. Wie kaum ein anderer hat er die Theologie der Kirche und mit ihr das abendländische Denken geprägt. Ich freue mich, dass wir mit Ihnen einige Stationen im Leben des heiligen Augustinus beleuchten dürfen. Wir wollen in dieser Sendung seinem leidenschaftlichen Suchen nach Orientierung, seinem mühsamen Ringen mit Gott und den Mitmenschen nachspüren. Ich denke, seine Erfahrungen und seine Einsichten können uns bis heute hilfreiche Wegweiser auf unserem eigenen Lebensweg sein. Augustinus ist im Jahr 354 in Nordafrika geboren. Nordafrika gehört im 4. Jahrhundert zum Römischen Reich, das sich über den ganzen Mittelmeerraum und auch bis in unsere Gegend erstreckt hat. Die Zeit, in der Augustinus lebt, ist gekennzeichnet durch zahlreiche Krisen, durch soziale, ökonomische und politische Umbrüche. An den Grenzen drängen fremde Völker ins Land, im Inneren gibt es Aufstände. Die Steuerlast ist unerträglich, die Staatsverwaltung korrupt. Der Götterkult der alten Römer hat seine gemeinschaftsstiftende Kraft verloren. Das Christentum wird zwar vom Staat nicht mehr verfolgt, hat das Heidentum aber noch nicht überwunden. Die Kirche in Nordafrika ist gespalten und von zahlreichen Irrlehren bedrängt. Augustins Mutter Monika ist eine fromme und überzeugte Christin. Sie versucht, Augustinus im Glauben an Jesus Christus zu erziehen. Sein Vater Patricius hingegen interessiert sich nicht für Religion. Die Eltern von Augustinus sind zwar nicht gerade wohlhabend, können ihrem Sohn aber eine gute Ausbildung verschaffen. Mit 16 Jahren streift Augustinus seinen Kinderglauben ab und stürzt sich in allerlei Abenteuer. Leidenschaftlich sucht der junge Augustinus nach Weisheit und Wahrheit. In ihm erwacht zusehends die Frage nach dem Sinnzusammenhang der Welt und seiner Stellung in ihr. Überkommene, schal gewordene Traditionen mag der intelligente und ehrgeizige Student nicht unhinterfragt hinnehmen. Augustinus schließt sich der Sekte der Manichäer an. Die Manichäer versprechen ihm esoterische Erkenntnis ohne innere Bindung an eine Autorität. Diese Bewegung vereinigt Elemente aller bedeutenden Religionen seiner Zeit und akzeptiert und integriert deren große religiöse Gestalten. Viele Jahre beschäftigt sich Augustinus mit den manichäischen Heilslehren, bis er an ihren inneren Widersprüchen irre wird. Augustinus beginnt daran zu zweifeln, ob überhaupt etwas als wahr erkannt werden kann. Ein sinnstiftendes Prinzip von allem wird ihm äußerst fraglich. Er setzt fortan auf eine pragmatische Lebenshaltung. Wahr ist, was gerade nützt und von Vorteil ist. Augustinus sucht seine Erfüllung in der beruflichen Karriere. Augustinus ist 19 Jahre alt, als ihn ein schrecklicher Schlag trifft. Sein bester Freund stirbt. In den ersten Kapiteln seines Buches mit dem Titel Confessiones beschreibt Augustinus den Weg seiner Bekehrung. Lassen wir Augustinus selbst zu Wort kommen, was er beim Tod seines Freundes empfindet.
Vom Schmerz darüber war es finster in meinem Herzen. Und was ich ansah, war alles nur Tod. Die Heimat war mir Qual. Und alles, was ich gemeinsam mit ihm erlebt hatte, war ohne ihn nur verwandelt zu grenzenlosen Pein. Überall suchten ihn meine Augen und er zeigte sich nicht und ich hasste alles. Ich war mir selbst zur großen Frage geworden. Ich glaube, je tiefer ich den Freund geliebt hatte, umso tiefer hasste und fürchtete ich als den wütendsten Feind den Tod, der ihn mir entrissen hatte. Und ich meinte schon, er werde jählich alle Menschen verschlingen, der er ihn hatte verschlingen können. Ich war in Aufruhr, ich seufzte und weinte und war verstört. Und alle Ruhe war dahin und aller Verstand. Ich trug meine Seele zerschlagen und blutend herum, und sie hielt es nicht aus, dass ich sie noch trug. Nirgends kam sie zur Ruhe, nicht im lauschigen Hain, nicht bei Spiel und Gesang, weder in salbenduftendem Bad, noch bei wohlbereitetem Mahl, noch im Lager und Bett mit ihrer Lust, und auch nicht über Buch und Gedicht. Alles war mir zum Überdruss.
Wir hören ein Musikstück. Augustinus macht eine glänzende Karriere. Er wird im Jahr 384 am kaiserlichen Hof in Mailand Professor für Rhetorik. Zu seinen Aufgaben gehört es, Lobreden auf den Kaiser zu halten. Dabei geht es nicht darum, die Wahrheit zu sagen, sondern mit geschickten Schmeichelreden und geistreichen Selbstdarstellungen die Zuhörer zu beeindrucken. Augustinus, krank vor Ehrgeiz, gibt sein Bestes und löst Begeisterung aus. Nach einer lügengespickten Rede vor den Hohen des Reiches geht er durch die Straßen Mailands und trifft auf einen angetrunkenen Bettler. Augustinus beschreibt diese Szene folgendermaßen.
Da sehe ich, als ich durch eine Gasse Mailands ging, einen armen Teufel von Bettler, der, ein wenig voll schon, angeheitert fröhlich scherzte. Da tat ein Seufzer und sagt zu meinen begleitenden Freunden, wie viel Plackerei uns doch unsere Narrentreiber kostet. Ja, mit all dem, sagte ich, wollen wir doch weiter nichts als auf die sorglose Fröhlichkeit herausfinden, zu der dieser Bettler schon vorangegangen sei und wir vielleicht nie gelangen könnten, was der mit ein paar erbettelten Münzen bereits erreicht hatte. Das erstrebte ich auf so vielen beschwerlichen Kurven und Umwegen. Die Freude eines zeitlichen Glücks. Gewiss, die wahre Freude besaß er nicht. Ich erstrebte mit all meinem Ehrgeiz nach einer viel weniger wahren. Jedenfalls war er fröhlich, während ich mich ängstigte. Er war sorglos, während ich bebte. Der Bettler hatte seine Freude im Suff. Ich wollte die meine aus dem Ruhm gewinnen. So war denn jenes Menschen Freude nicht die wahre. Aber auch mein Ruhm war kein wahrer. Er verdrehte mir noch mehr den Geist. Jener würde noch in der gleichen Nacht seinen Rausch ausschlafen. Mit dem meinen hatte ich mich niedergelegt und war aufgestanden, würde mich wieder hinlegen und wieder aufstehen. Ach, wie viele Tage hindurch.
In Mailand ist Ambrosius Bischof. Augustinus will die eindrucksvolle Persönlichkeit kennenlernen und hört sich seine Predigten an. Ambrosius erschließt ihm einen neuen Zugang zur Heiligen Schrift. Sein Vorurteil, das Christentum sei bloß ein Sammelsurium willkürlicher Geschichten ohne große Vernunft und Tiefe, schwindet. Zudem lernt Augustinus den platonischen Gedanken rein geistiger Wirklichkeiten kennen. Diese Erkenntnis eröffnet ihm den Weg, Gott als immateriell zu denken. Auch auf die Frage nach dem Wesen und Ursprung des Bösen zeichnet sich für Augustinus eine durch Ambrosius angeregte neue Antwort ab. Damit sind wesentliche Barrieren, die ihm den Zugang zum katholischen Glauben seiner Mutter verlegt haben, beseitigt. Es fehlt Augustinus nicht an Einsicht und Überzeugung, aber er spürt, dass er das Erkannte noch nicht ganz wollen und das Alte nicht lassen kann. Augustinus beschreibt seinen Seelenzustand folgendermaßen:
Der neue Wille aber, der sich in mir regte, dir um deinetwillen zu dienen, Gott, und dich zu genießen, du einzig sichere Lust, der war noch nicht stark genug, den alten, durch lange Gewohnheit stark gewordenen zu überwinden. So stritten zwei Willen, ein alter und ein neuer, ein fleischlicher und ein geistlicher miteinander, und ihr Zwiespalt zerriss meine Seele. Es war mir gewiss, dass es besser wäre, mich deiner Liebe, Gott, hinzugeben, als meinen Gelüsten nachzugeben. Aber das eine empfahl sich und überzeugte, das andere tat wohl und überwältigte. Denn da gab es nichts, was ich dir hätte antworten können, als du zu mir sagtest: Steh auf, da du schläfst, und erleuchten wird dich Christus. Und ich antwortete nur die Worte, die säumigen: Gleich, ach ja, gleich, nur ein klein wenig noch, lass mich. Aber auf das gleich, gleich geschah doch nichts dergleichen. Und das, lass mich noch ein wenig noch, zog sich in die Länge.
Augustinus erfährt, der Mensch ist aus eigenem Willen nicht gänzlich frei zum Tun des Wahren und Guten. Am Anfang eines neuen Lebens steht die erwählende und heilende Gnade Gottes, die den Menschen erst frei macht und zur Antwort in Leben und Tun befähigt. Bildung und Wissen, Erkennen und Einsicht, Moral und Ethos sind nicht alles. Am Beginn eines neuen Weges steht eine persönliche Erwählung, eine gnadenhafte Berufung durch Gott. Dieser persönliche Anruf Gottes reißt uns aus dem lähmenden Selbstvertrauen heraus und führt uns in die barmherzigen Arme Gottes. Augustins eigentliche Bekehrung steht noch aus. Eines Tages, es ist um den 15. August 386, sitzt Augustinus aufgewühlt mit seinem Freund Alypius im Garten. Er steht auf. Etwas abseits wirft er sich unter einen Baum und klagt:
Wie lange noch? Wie lange dieses Morgen, ja morgen? Warum nicht heute? Warum nicht in dieser Stunde das Ende meiner Schmach? So sprach ich und weinte in der bittersten Zerknirschung meines Herzens. Da auf einmal hörte ich aus dem Nachbarhaus die Stimme eines Knaben oder Mädchens im Singsang wiederholen: Nimm es, lies es, nimm es, lies es. Augenblicklich veränderte sich mein Gesicht. Gespannt besann ich mich, ob unter Kindern bei irgendeinem Spiel so ein Leierliedchen üblich wäre. Aber ich entsann mich nicht, das irgendwo gehört zu haben. Ich hemmte die Gewalt der Tränen und stand vom Boden auf. Ich wusste keine andere Deutung, als dass mir Gott befehle, das Buch zu öffnen und die Stelle zu lesen, auf die zuerst ich träfe. So ging ich eilends wieder an meinen Platz, wo Alypius saß, denn dort hatte ich das Buch des Apostels Paulus hingelegt. Ich ergriff es, schlug es auf und las still für mich den Abschnitt, auf deren zuerst mein Auge fiel. Lass uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierde erwachen. Weiter wollte ich nicht lesen und weiter war es auch nicht nötig. Denn kaum hatte ich den Satz zu Ende gelesen, ergoss sich wie ein Licht die Gewissheit in mein Herz und alle nächtlichen Zweifel des Hin und Her waren zerstoben.
In der Osternacht 387 lässt sich Augustinus von Bischof Ambrosius taufen und firmen.
Spät habe ich dich geliebt, du Schönheit, ewig alt und ewig neu. Spät habe ich dich geliebt, und siehe, du warst innen, ich aber außen. Dort suchte ich nach dir, selber eine Missgestalt, warf ich mich auf die schönen Gestalten, die du schufst. Du warst bei mir, ich war nicht bei dir. Du hast gerufen, hast geschrien, du hast geleuchtet, hast geblitzt und hast meine Blindheit verscheucht. Du hast geduftet und ich atme ein und lechze jetzt nach dir. Ich habe gekostet und hungere und dürste jetzt. Du hast mich berührt und ich brenne nach dem Frieden in dir.
Nach seiner Bekehrung gibt Augustinus seine wohldotierte Stellung am kaiserlichen Hof auf und zieht sich auf ein Landgut bei Mailand zurück. Wenige Jahre später siedelt er in seinen Geburtsort Tagaste um. Augustinus legt Wert auf Freiheit zum Gebet, Betrachtung, Studium und Gespräch. Im Kreise seiner Freunde strebt er nach tieferer Erkenntnis der göttlichen Offenbarung. Er verfasst zahlreiche Schriften. In seinem Werk Selbstgespräche gibt er die Brennpunkte seines frühen Denkens an.
Gott und die Seele will ich erkennen. Weiter nichts, weiter nichts.
Im Jahr 391 kommt Augustinus nach Hippo, eine kleine Hafenstadt in Nordafrika. Er hat bereits seit Jahren Brüder um sich gesammelt und mit ihnen in Gemeinschaft gelebt. Nun sucht er in der kleinen Stadt einen Platz, um ein Kloster zu errichten. Der altgewordene Bischof von Hippo benötigt Unterstützung und ehe sich Augustinus versieht, nötigt ihn die Gemeinde zur Priesterweihe. Wenige Jahre später wird Augustinus selbst Bischof von Hippo. Fast 40 Jahre lang dient Augustinus seiner Gemeinde. Er, der sich ein beschauliches Leben zurückgezogen im Kloster ersehnt hatte, wird nun von den Alltagsgeschäften eines Bischofs zerrieben. Und Augustinus stöhnt. Herausgerissen aus der Muße der Studierstube, mitten hineingeworfen in die alltäglichen Sorgen seiner Gemeindemitglieder. Der junge Priester und Bischof schreitet voran vom individuellen Streben nach Erkenntnis zum Tun der Wahrheit, der christlichen Liebe. Es ist der Überschritt philosophischer Aufstiegsfrömmigkeit in der Nachfolge Christi, des ins Fleisch abgestiegenen Gottes. Augustinus wächst immer tiefer in das Geheimnis der Kirche hinein. Es ist zutiefst seine Überzeugung, Christus lebt, leidet, liebt in und durch die Glieder seiner Gemeinde. Augustinus liebt Christus, Augustinus liebt die Kirche. In einer Predigt zum Johannesevangelium vor seinen Mitbrüdern und seiner Gemeinde spricht Bischof Augustinus:
Damals erinnerten sich seine Jünger, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Wer wird vom Eifer für das Haus des Herrn verzehrt? Wer alles, was er da vielleicht Verkehrtes sieht, zu verbessern, sich bemüht, zu beseitigen wünscht, nicht Ruhe gibt, wenn er es nicht verbessern kann, duldet, seufzt. Tu, was immer du kannst, nach der Stellung, die du einnimmst. Bist du aber kalt, lässig, nur auf dich schauend und sozusagen dir selbst genug, und sagst du in deinem Herzen: Was soll ich mich um fremde Sünder kümmern? Ich habe an meiner eigenen Seele genug, möchte ich nur die unversehrt Gott bewahren. Ei, kommt dir nicht jener Knecht in den Sinn, der sein Talent verbarg und nicht aufs Zinsen leihen wollte? Denn wurde er etwa angeklagt, weil er es verschwendet und nicht viel mehr, dass er es ohne Gewinn verwahrt hat? Höret also, meine Brüder, ich will euch einen Rat geben. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, ein jeder in seinem Hause, mit seinem Freunde, mit seinem Hausgenossen, mit seinen Klienten, mit einem Höheren, mit einem Geringeren, wie Gott den Zutritt gewährt, wie er die Türe durch sein Wort öffnet. So sollt ihr nicht ablassen, die Menschen für Christus zu gewinnen, weil auch ihr von Christus gewonnen seid. Was aber will ich, was ersehn ich? Warum red ich? Warum sitz ich hier? Warum leb ich, wenn ich einzig dafür, dass wir gemeinsam mit Christus leben?
Von Augustinus sind einige Predigten erhalten, die er als Bischof den Neugetauften in der Osternacht gehalten hat. In ihnen geht er auf das Geheimnis der Eucharistie ein.
Was ihr also seht, ist Brot und der Kelch. Das sagen euch auch eure Augen. Worüber aber euer Glaube belehrt werden will: Das Brot ist der Leib Christi, der Kelch ist das Blut Christi. Wieso ist das Brot sein Leib und der Kelch oder was in dem Kelch ist, wieso ist das sein Blut? Diese Dinge, also Brot und Wein, Brüder, heißen deshalb Sakramente, weil man an ihnen etwas anderes den Augen sieht, etwas anderes mit dem Geist erkennt. Was man sieht, hat eine leibliche Gestalt. Was man erkennt, hat einen geistigen Gehalt. Tritt das Wort zum Element, wird das Element zum Sakrament. Es wird gleichsam zu einem sichtbaren Wort.
Für Augustinus besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem eucharistischen Leib des Herrn und der Gemeinschaft der Gläubigen. Wie der Apostel Paulus benennt auch Augustinus mit dem Begriff Leib Christi nicht nur den menschgewordenen, gekreuzigten, auferstandenen und verherrlichten Sohn Gottes, sowie den in den eucharistischen Gaben gegenwärtigen Herrn Jesus Christus, sondern auch die Gemeinschaft aller Getaufter. Der Leib der Kirche wird vom eucharistischen Leib am Leben erhalten und durch das Wirken des Heiligen Geistes immer neu aktualisiert und belebt. Ebenfalls in einer Predigt aus der Osternacht hören wir:
Jenes Brot, das ihr auf dem Altar seht, es wurde geheiligt durch das Wort Gottes, ist der Leib Christi. Jener Kelch, besser gesagt, was der Kelch enthält, geheiligt durch das Wort Gottes, ist das Blut Christi. Wenn ihr sie in rechter Weise empfangen habt, seid ihr es, was ihr empfangen habt. Sagt doch der Apostel: Ein Brot, ein Leib, sind wir die vielen. Wurde jenes Brot aus einem einzigen Korn gemacht, waren es nicht viele Weizenkörner? Bevor sie jedoch zu Brot wurden, waren sie getrennt. Durch das Wasser wurden sie, und zwar nach einer gewissen Zerreibung, verbunden. Wird nämlich das Weizen nicht gemahlen und durch das Wasser benetzt, so bekommt er auf keinen Fall jene Form, die Brot genannt wird. So wurdet auch ihr zuvor durch die Erniedrigung des Fastens sowie durch das Sakrament des Exorzismus gleichsam gemahlen. Hinzu kam die Taufe und das Wasser. Ihr wurdet gleichsam benetzt, um die Form des Brotes annehmen zu können. Aber ohne Feuer gibt es kein Brot. Was also bezeichnet das Feuer, das für das Grisamöl steht? Feuer hat die Funktion des Nährens. Als solches verweist es auf den Heiligen Geist. Es tritt also nach dem Wasser der Heilige Geist als Feuer hinzu. Und ihr werdet Brot, das der Leib Christi ist. Wenn ihr also Leib und Glieder Christi seid, dann liegt euer Geheimnis auf dem Tisch des Herrn. Euer Geheimnis empfangt ihr. Seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid.
Die leibliche Nahrung dient dazu, die verbrauchten Kräfte wiederherzustellen. Im täglichen Leben droht unsere Liebe zu Gott und zu den Nächsten zu erlahmen. Christus, der für uns aus Liebe gestorben ist, stärkt und heilt uns durch sein Wort und Sakrament. Der Herr möchte uns mit seinen Gaben beschenken und uns zum Heil und Ganzsein, eben zur Heiligkeit führen. Damit er an uns wirksam werden kann, sind wir dazu aufgerufen, eine Haltung der Demut anzunehmen. Demut besagt den Mut zur Selbsterkenntnis. Augustinus hat sich in seiner Armseligkeit erkannt und die Gnade erhalten, sein ganzes Leben auf Christus zu werfen, ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen. Kraftquelle dazu ist das Sakrament der Eucharistie. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir dürfen uns für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich darf Ihnen jetzt den Segen geben und dann wollen wir die Sendung beschließen mit einem Wort des heiligen Augustinus. Herr Jesus Christus, wir danken dir für unseren heiligen Ordensvater Augustinus. Wir danken dir, dass er uns vorangegangen ist in der Suche nach der Wahrheit. Wir danken dir, Jesus, dass du dich von ihm hast finden lassen. Und Herr, wir danken dir auch für all das, was er uns überliefert hat, schriftlich, was wir von ihm wissen, all die guten Lehren, die die Kirche überliefert hat, die die Kirche befruchtet hat. Und wir bitten dich, dass auch all das Gute, was Augustinus gedacht hat, in unserem Leben fruchtbar werden darf. Ganz besonders, wo er über die heilige Eucharistie nachgedacht hat, da danken wir dir, Herr. Und wir wollen dich jetzt, Jesus, um deinen Segen bitten, dass all das, was wir gehört haben, in unser Herz hineinsackt und Frucht trägt. Und so segne und schütze uns der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Wir hören noch abschließend ein Wort des heiligen Augustinus.
Bestürzt angesichts meiner Sünden und der Last des Elends hatte ich schon den Plan gefasst, in die Einsamkeit zu fliehen. Doch du hast mich daran gehindert und mich gestärkt durch dein Wort. Dazu ist Christus für alle gestorben, damit wer da lebt, nicht mehr sich lebe, sondern dem, der für alle gestorben ist. So werfe ich denn, mein Herr, alle Sorgen auf dich, damit ich lebe. Du kennst meine Unwissenheit und meine Schwäche. Lehre und heile mich. Dein einziger Sohn, in dem alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft verborgen sind, hat mich erlöst mit seinem Blut. Ich esse und trinke und spende davon, und ich wünsche, mich an ihm zu sättigen, unter denen, die essen und gesättigt werden, und preisen werden den Herrn, die ihn suchen.
Vergelt's Gott Stefan Ulrich und Pater Ulrich für die Meditation über den heiligen Augustinus.